Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, da sind wir wieder. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit Staffel 3 des Löwen-Podcast. Und Achtung, es hat sich ein bisschen was geändert, unter anderem der Name. Ab sofort melden wir uns alle zwei Wochen unter dem Namen Löwenfunk. Und auch ansonsten haben wir am Konzept ein bisschen gearbeitet, die Rubriken teilweise überarbeitet. Lasst euch aber einfach überraschen, schaltet weiter fleißig ein und empfiehlt uns weiter. Denn eines bleibt auf jeden Fall gleich. An dieser Stelle liefern wir euch alle zwei Wochen spannende Einblicke in die Welt der Rhein-Neckar-Löwen. Heute, so viel kann ich schon mal vorab sagen, werden wir mit unserem Neuzugang noch eine ziemlich klassische Löwen-Podcast-Folge aufnehmen. Wir wollen euch einen jungen Mann vorstellen, der als eines der größten Talente Handball-Deutschlands gilt. Unter anderem wollen wir mit ihm darüber sprechen, was er von derlei Prädikaten hält. Ich begrüße an meiner Seite Juri Knorr.
Moin Moin.
Wir starten auch sofort durch mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Juri, erstmal herzlich willkommen bei den Löwen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns spielst. Hast du jetzt auch die ersten Pflichtspiele im Löwentrikot hinter dir? Wie sind so deine ersten sportlichen Eindrücke?
Also erstmal grundsätzlich fühle ich mich extrem wohl. Und das kann man, glaube ich, auch auf das Sportliche beziehen, auf der Platte. Also ich komme sehr gut klar mit den Jungs und so und habe auch schon jetzt auch zu dem frühen Zeitpunkt schon ein gutes Gefühl. Und besonders halt im Training, das läuft schon ganz gut. In den Spielen ist jetzt ein bisschen Achterbahnfahrt, aber das begleitet mich schon ja die letzten Wochen auch mit der Nationalmannschaft so ein bisschen. Es geht immer so ein bisschen rauf und runter und dafür waren jetzt auch die beiden Spiele so ein bisschen stellvertretend. Und da für mich persönlich ja, geht es darum, da so ein bisschen Konstanz reinzubekommen und ja, das besser auf einem konstant guten Niveau zu halten. Aber ich bin da relativ optimistisch und also mit der Mannschaft bin ich sehr zufrieden.
Mhm. Was gefällt dir insgesamt an diesem Club? Was sind so die ersten Eindrücke, wo du sagst, ja, das ist wirklich cool hier, habe ich mich richtig entschieden?
Ja, erstmal merkt man, dass alles ein bisschen größer ist, alles ein bisschen, ja, man merkt schon, dass es ein Top-Club ist und die ganze Organisation ja auf einem anderen Niveau stattfindet. Natürlich war das bei uns in Minden jetzt auch schwierig über die letzten Jahre mit der Situation mit der Kamperhalle, aber ja, allein die Voraussetzung hier mit der Halle in Kronau, dass wir hier alles vor Ort haben, Kabine, Sauna, Eisbad, Physio immer vor Ort, das ist schon sehr gut. Und ja, dazu kommt natürlich, dann kommt man da am Sonntag in die SAP Arena und ich finde erstmal den Parkplatz nicht, weil das ganze Gelände so groß ist. Ja, da merkt man schon, dass man jetzt woanders ist und das Gefühl, wenn man dort in die Halle einläuft, das ist ja unfassbar und motiviert dann extrem. Das hat mich dann noch mehr enttäuscht, denn dass es dann nicht so lief, aber nee, ich freue mich einfach hier zu sein und ja.
Ja, du bist ein junger Kerl, aber man merkt, glaubst du, dass du manchmal mit dir selbst vielleicht ein bisschen zu hart ins Gericht gehst, weil du von dir selbst vielleicht auch schon zu viel erwartest?
Ja, das schon, aber ich würde es ja nicht von mir erwarten, wenn ich nicht ja, das schon vorher gezeigt hätte auf der Platte. Und ja, warum sollte ich denn nicht von mir erwarten, dass ich das ja häufiger auf dem Niveau zeige? Weil ja, ich glaube, in Hannover habe ich gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und ja, warum sollte ich dann nicht davon ausgehen, dass ich das häufiger hinkriege? Und das ist der Anspruch, den ich an mich habe. Und da macht es, glaube ich, auch keinen Unterschied, wie alt ich bin, weil ich weiß, dass ich das kann. Und ja, es geht darum, das einfach mehr konstanter hinzubekommen.
Mhm. 6 von 7 Würfen waren drin in Hannover. Das war ein perfekter Einstand. Also kann man so, muss man so sagen, oder?
Ja, es lief schon gut. Ich war selber ein bisschen überrascht dann in der ersten Halbzeit, wie es da lief. Zweite Halbzeit, ja, war in Ordnung. Aber ich glaube auch insgesamt als Team haben wir das dann sehr gut gemacht. Und ja, Magdeburg war dann natürlich so ein bisschen das Gegenteil. Ja, aber damit, weiß nicht, das habe ich jetzt kennengelernt über die letzten Wochen auch besonders und ich merke natürlich auch hier bei den Löwen ist es was anderes als in Minden, und aber ich kenne es auch von der Nationalmannschaft und es ist einfach so, es geht so ein bisschen rauf und runter gerade bei mir und ja, aber das zeigt ja einfach, ich habe diese Spitzen, aber ich muss das einfach ein bisschen konstanter hinkriegen, aber ja, wahrscheinlich kommt es auch mit der Zeit, weil das kenne ich jetzt auch über die 2-3 Jahre, die ich jetzt Profi-Erfahrung habe, das ist einfach auch ein Erfahrungswert.
Mhm. Du hast jetzt auch schon wieder ein bisschen Eis am Knie. Du hattest zu Beginn, konntest du nicht alle Spiele machen. Zum Beispiel die erste Qualifikationsrunde hast du komplett ausgesetzt gegen Ankara. Was war da los und wie ist da der Stand?
Der Stand ist eigentlich gut. Jetzt, das ist eigentlich eine Routinemaßnahme, weil ich es grundsätzlich kühlen soll und da nicht so viel Wärme eigentlich drauf soll, damit das, ja, ich habe ja da eine Reizung im Knie und wir gehen davon aus, dass es einfach dadurch kam, dass ich sehr viel Belastung hatte über das ganze Jahr und wenig Pause hatte und dann hat das Knie oder der Schleimbeutel einfach gesagt, okay, jetzt mach mal eine Pause. So schätze ich das ein und da war jetzt kein struktureller Schaden und ja, und natürlich, ich behalte es im Auge und mache ja halt da die Maßnahmen ein, die wir abgesprochen haben mit den Physios und ja, aber es stört mich eigentlich jetzt nicht im Trainings- oder Spielprozess.
Mhm. Es hat hier in diesem Podcast selten die Situation gegeben, dass ich mit jemandem sprechen konnte nach seinem ersten Heimspiel in der SAP Arena, der diese Arena vorher bei einem Handballspiel noch nie betreten hatte. Wir haben auch kurz gequatscht. Ich hatte es selber auch kurz nicht geglaubt, aber klar, durch die Corona-Krise wurde die Saison, in der du mit Minden bei uns gespielt hättest, die wurde dann abgebrochen. Das heißt, du kennst das mit Zuschauern gar nicht.
Naja, mit Zuschauern gar nicht. Wir hatten letztes Jahr das Geisterspiel mit Minden und ja, also das war, natürlich war die Halle auch schon dort gigantisch. Man hat gesehen, welches Ausmaß die einfach hat, aber auch in meiner Erinnerung war es das Erste, was mir in den Kopf kommt. Es war jetzt am Sonntag viel heller. Es ist einfach so, durch die Leute, die dort waren, es war eine ganz andere Energie dort, als wir letztes Jahr dort gespielt haben, war einfach alles so dunkel und so, ja, dieser Charme und diese, ja, dieses besondere Gefühl, was jetzt am Sonntag rüberkam, das kam da gar nicht rüber und jetzt natürlich, ja, mir war das schon bewusst, aber wenn man das dann live mitbekommt, das ist schon besonders und einfach die Vorstellung, dass man jetzt jedes Heimspiel dort spielen darf, ist schon krass.
Das hören wir natürlich gerne, diese schlechten Erinnerungen an Geisterspiele, die versuchen wir jetzt einfach mal, also das waren ja wirklich richtig harte anderthalb Jahre, also nicht nur für euch Spieler, auch für mich war es irgendwie komisch, anderthalb Jahre in eine leere Arena zu bölken, das war auch irgendwie nicht so geil. Hoffen wir einfach mal, dass das alles zumindest so bleibt, wie es jetzt ist, im besten Fall natürlich noch mehr Normalität reinkommt und wir dann auch einfach wieder so viele Leute reinlassen können, wie wir wollen, dass die nicht alle noch Maske tragen müssen, das hat mit Sicherheit auch noch ein bisschen gehemmt bei den Fans, aber momentan ist das offensichtlich ja noch nötig in der Pandemiephase, in der wir uns jetzt momentan befinden. Bennett Wiegert hat was Interessantes gesagt auf der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du dir die angehört hast. Benno hat gesagt, es ist natürlich, diesen Eindruck hätte er auch gehabt bei seinem ersten Heimspiel gegen Stuttgart. Es ist so, dass er das Gefühl hat, dass ein paar Spieler so ein bisschen gehemmt sind, weil sie zum ersten Mal wieder eine volle Heimhalle haben. War das so ein bisschen auch dein Eindruck? Weil es war ja tatsächlich so, dass wir die erste Viertelstunde nicht ins Spiel gefunden haben.
Ja, es ist zweischneidig, glaube ich, und hat zwei Seiten, die man da bedenken muss. Auf der einen Seite, wenn man dort in die Halle reinläuft, dann ist es ein unfassbares Gefühl und ich war unglaublich motiviert. Und bei mir ist es dann eher das Pendel die andere Richtung, glaube ich, ausgeschlagen, dass ich natürlich mit ein bisschen Nervosität, aber auch einfach mit der Motivation und einfach der, ja, ich wollte halt den Fans was zeigen und ich wollte zeigen, okay, erstes Heimspiel und großes Spiel gegen Magdeburg und dann habe ich, glaube ich, ein bisschen überdreht und mir zu viel vorgenommen und ja, dann ist es ein bisschen in die Hose gegangen, aber natürlich ist es was anderes, jetzt wieder vor Zuschauern zu spielen und wenn es dann nicht läuft, dann ist es, glaube ich, ja, dann kommt man vielleicht mehr in die Situation, okay, vielleicht kommt da so ein Faktor wie Nervosität oder Aufregung dann mehr zum Tragen, aber wenn es läuft, dann ist es das beste Gefühl überhaupt und dann weiß nicht und ich glaube, jeden, den man fragt, der ist einfach nur glücklich, dass es jetzt wieder so ist, weil egal, ob es gut oder schlecht läuft, im Endeffekt ist es trotzdem eine geile Erfahrung, wieder vor Zuschauern zu spielen.
Trotz Niederlage, was kann man Positives aus diesem Spiel mitnehmen? Es kommen jetzt schwere Wochen, geht erst nach Hamburg, dann zu Hause gegen Göppingen, zwischendrin zweimal gegen Benfica Lissabon.
Ich glaube, wir können mitnehmen, dass wir eigentlich die Hauptverantwortlichen waren für das Endresultat am Ende, weil wir haben uns das Leben selber schwer gemacht und Magdeburg ins Spiel eigentlich reingeholt mit, ich weiß nicht wie vielen Tempogegenstößen am Anfang durch einfache Fehler von uns im Angriff und trotzdem hatten wir die Möglichkeit, noch was mitzunehmen bei dem Spiel und das zeigt, dass wir, ja, wir haben es drauf und wir haben es sogar drauf, wenn es so schlecht läuft wie am Anfang und ich glaube, das kann man mitnehmen und ja, jetzt die letzten Wochen geht es einfach für uns darum, natürlich diese Fehlerzahl, die jetzt im Spiel gegen Magdeburg natürlich immens war, zu reduzieren und ja, aber dann glaube ich, haben wir auch in den letzten Wochen und auch in der Vorbereitung gezeigt, dass wir da schon ganz gut davor sind und ja, darum geht es halt.
Interessant war, dass Magdeburg uns eigentlich mit unseren Wunderwaffen geschlagen haben, nämlich Tempo-Gegenstöße ohne Ende. Wir hatten, glaube ich, einen einzigen, den Uwe Gensheimer ins leere Tor versenkt hat. Ansonsten ist das Rückzugsverhalten von Magdeburg so stark, dass es da schwer ist, diese einfachen Tore mitzunehmen?
Ich glaube einfach, ist natürlich auch immer ein bisschen Pech, wie der Abpraller dann kommt, aber natürlich haben wir auch viel zu viele Fehler gemacht, die dann direkt in den Händen von Magdeburg gelandet sind und bei denen sie wirklich dann direkt 1-0, 3-1 Gegenstöße laufen konnten. Und ich weiß nicht, ob jetzt das Rückzugsverhalten von uns, weil wir hatten auch Sequenzen dabei, als wir einen Fehler gemacht haben, aber wir einfach die Möglichkeit hatten, zurückzulaufen, und häufig war es einfach so, wir haben den Ball direkt in die Hand von Magdeburg gespielt und dann kommst du auch nicht mehr zurück, egal wie gut du oder wie schnell du da zurücksprintest oder wie schnell du umschaltest. Wenn du solche Fehler machst, dann hast du schon verloren. Und
Ich meinte das Rückzugsverhalten von Magdeburg. Also ich fand es ziemlich krass. Wir hatten zwei Situationen, wo Palle guckt und es einfach nicht funktioniert. Dann gab es die Szene mit Darmgard, wo er Uwe angeht, was ja auch so ein bisschen auch vielleicht was Psychologisches irgendwie ist, weil er dem Uwe in dem Moment ja auch zeigt, das geht heute nicht, das funktioniert heute nicht. Das fand ich irgendwie bemerkenswert.
Vielleicht auch, wir haben ja in der ersten Halbzeit immer die zwei Wechsel gemacht. Ich weiß nicht genau, woran das lag, aber vielleicht auch dort, dass wir dann, weil wir vielleicht am Anfang ein, zwei Bälle weggeworfen haben, dass wir dann nicht mehr dieses absolute Risiko gehen wollten, und das war vielleicht dann auch ein Fehler, dass wir nicht das gemacht haben, was Magdeburg gemacht hat, nicht brutal immer nachzugehen. Und da haben wir dann, ich erinnere mich auch an ein, zwei Aktionen, in denen ich dann vielleicht den Zweikampf nicht gewonnen habe, und dann war die zweite Welle schon unterbrochen, und das haben wir einfach auch qualitativ nicht so gut gemacht.
Du bist jetzt schon eine Weile bei den Löwen, kennst aber natürlich die Bundesliga. Wie ist deine Einschätzung? Was denkst du, was geht für die Löwen in diesem Jahr?
Naja, ich habe ja noch nicht oben mitgespielt, sag ich mal so. Ich finde es schwierig, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, unsere Ziele sind das und das und wir wollen das erreichen, weil das hat das Spiel jetzt auch gezeigt. Wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit dann, wie wir uns es vielleicht wünschen. Aber wir haben das Potenzial, und es geht einfach für uns darum, uns selber, glaube ich, zu finden und die Sicherheit in unser Spiel zu finden. Und es geht einfach nur, auch wenn das jetzt wieder so eine blöde Floske ist, aber es geht nur Spiel für Spiel, und jedes Spiel ist für uns wichtig. Und da können wir, weiß nicht, auf dem Niveau sind wir noch nicht, dass wir sagen können, okay, ja, das Spiel machen wir mal im Vorbeigehen, das ist bei uns nicht. Und da ist jedes Spiel wichtig, auch für uns, dass wir dieses gute Gefühl einfach entwickeln, dass das insgesamt gut läuft. Und ja, und dann bin ich natürlich optimistisch, dass da am Ende was Gutes bei rumkommt, aber die Saison wird wahrscheinlich so lang. Und ja, aber da geht es auch für uns jetzt darum, dass wir gegen Lissabon die Aufgabe schaffen, weil damit wir überhaupt diese Extraspiele in der Euroleague haben, weil wenn wir das nicht schaffen, dann ist eines der Hauptziele schon, haben wir dann nicht erreicht, und das ist wahrscheinlich sehr wichtig.
Was mir dazu immer direkt einfällt, ist, dass wir einfach auch die Geduld der Leute so ein bisschen brauchen. Also das ist mir jetzt beim ersten Heimspiel so ein bisschen aufgefallen. Es ist einfach wichtig, dass auch unsere Fans und auch unsere Zuschauer in der Arena halt verstehen, in welcher Form ihr Support momentan braucht. Nämlich wirklich in einer sehr geduldigen Art und Weise. Also ich glaube, auch, ich bin genau bei dir mit dem Satz, dass du sagst, wir können jetzt nicht sagen, wir wollen dieses Jahr Meister werden, wir wollen Zweiter werden, wir wollen in die Champions League oder was weiß ich was. Ich glaube wirklich, dass diese Saison so ein bisschen entrückt sein muss von dem, was wir in den letzten Jahren so gehabt haben. Du sprichst es an, Lissabon, zwei Spiele, die mit Sicherheit auch kein Selbstgänger werden, vor allen Dingen das entscheidendere Rückspiel haben wir dann auch noch auswärts. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis für alle Fans, dass, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann wirfst du mir was an den Kopf, Rüdiger. Wir dürfen diese Arena ausverkaufen. Wir dürfen in Heidelberg alle Zuschauer, alle Plätze vergeben, weil das in der Landesverordnung Baden-Württemberg so geregelt ist. Was ganz lustig ist, wenn du eine Halle hast, wo 6.000 Mann reinpassen, dürfen nur 3.000 rein. Hast du eine Halle, wo 5.000 reingehen, darfst du die ausverkaufen. So viel mal kurz dazu. Aber wir nutzen das jetzt einfach mal aus. Liebe Löwenfans, holt euch Tickets. Ihr habt doch auch alle Bock drauf, dass wir das erste Spiel mit Zuschauern in dieser neuen Arena, in diesem neuen SNP-Dom, der übrigens auch ganz schön ist, und die Parkplätze sind da besser ausgeschildert, den wirst du sofort finden. Macht die voll, damit wir sofort gegen Lissabon im Hinspiel direkt so eine Duftmarke hinterlassen, dass das im Rückspiel gar nicht mehr großartig eng wird. Da freue ich mich nämlich persönlich sehr drauf. Wir haben jetzt auch lange gewartet, lange Jahre auf diese Arena, auf diese Zweitspielstätte, die auch was hermacht. Und wir waren ja letztes Jahr schon drin. Die ist sehr eng gebaut, diese Halle. Und ich glaube, dass man da auch sehr, sehr viel Spaß bei einem Handballspiel haben kann. Das war die erste Kategorie und wir wechseln rüber zur zweiten.
Löwen privat.
So, Hinweis für alle Zuhörer, ich habe gesagt, wir werden einiges ändern, aber die Kategorie Löwen privat wird natürlich beibehalten bei unseren Neuzugängen, die wir euch einfach ein bisschen näher bringen wollen. Juri, du bist ein echtes Nordlicht. Erzähl uns doch mal, ich bin ja ein Riesenfan von der Küste, bin da ständig im Urlaub, aber wie ist es denn, dort aufzuwachsen?
Oh, ich bin schon ziemlich heimatverbunden und liebe es auch immer wieder nach Hause zu fahren und bin auch einfach ein Familienmensch und meine besten Freunde wohnen und leben immer noch dort und ist schon schön, also schon eine schöne Region. Ich bin ja eigentlich Bad Schwartauer, das ist direkt bei Lübeck und ja, Lübeck ist eine schöne Stadt, ich weiß nicht, wer jetzt schon dort war, aber wir haben, weiß nicht, 15 Minuten zum Strand, schöne Altstadt dort und relativ viel Wasser, auch viele Seen. Das Meer natürlich und schon abwechslungsreich und ja, lässt sich aushalten dort.
Ich habe schon mal Marmelade von da gegessen.
Ja. Schwartauer Marmelade, ja.
Sehr, sehr, sehr bekannt. Du hast auch eine ganze Zeit lang Handball und Fußball parallel gespielt. Wie knapp haben wir Handballer dich dem Fußball weggeschnappt?
Die Entscheidung war eigentlich im Alter von 13 Jahren oder so, weil da hatte ich die Möglichkeit, entweder auf ein Nachwuchsleistungszentrum im Fußball zu gehen, aber habe mich dann gegen den Schritt entschieden, weil ich, eigentlich war das eine einfache Entscheidung für mich, weil Fußball mir dort keinen Spaß mehr gemacht hat, weil sehr viel Druck schon in dem jungen Alter auf einem gelastet hat und ich habe ja da beim HSV mitgespielt und ja, das war schon enorm und das kannte ich aus dem Handball einfach so nicht. Handball war für mich einfach Spaß und mit meinen Jungs trotzdem auf einem hohen Niveau, aber einfach Spaß haben mit meinen Jungs und das war für mich dann auch eine leichte Entscheidung und dann habe ich noch 2-3 Jahre weiter Fußball gespielt und ja, aber da ist die Entscheidung eigentlich gefallen.
Das heißt, du hättest dann beim Hamburger SV gespielt? Dann war es nämlich eine richtige Entscheidung. Bist du HSV-Fan?
Nee, ich bin nicht HSV-Fan. Hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, aber ja, in dem Moment wollte ich das einfach nicht und konnte mir auch nicht vorstellen, von meiner Familie wegzugehen.
Okay, aber jetzt mal kurz Hand aufs Herz, ne? Das wird jeder wissen, aber ich sag's kurz dazu, dein Papa Thomas war ja auch Handballprofi, sehr, sehr erfolgreich, kommen wir auch gleich natürlich auch noch zu dem Thema. Zeigt der dir nicht einen Vogel, wenn du auch nur überlegst, Fußballprofi zu werden? Sagt der nicht, sag mal Junge, also was ist denn mit dir nicht los, nicht in Ordnung?
Nee, gar nicht. Also der war auch, also der war bei beiden genau gleich begeistert. Natürlich beim Handball war er war häufig mein Trainer in vielen Mannschaften und hat das dann noch ein bisschen enger begleitet, weil er natürlich da auch viel mehr Know-how hat und viel mehr in der Materie drin steckt. Aber er hat mich trotzdem zu jedem Fußballtraining gefahren und war da immer Feuer und Flamme, ist zu internationalen Turnieren geflogen und gefahren und na, der hätte das auch genauso unterstützt, wenn es Richtung Fußball gegangen wäre. Er hat eigentlich auch zu mir gesagt, komm, spiel doch jetzt Fußball, bis du 18, 19 bist, dann guckst du, ob es klappt und dann wechselst du zum Handball, wenn es nicht geklappt hat. Er hätte schon noch gereicht.
Das ist aber auch mal eine geile Aussage. Du hast dann bei der HSG Ostsee schon im Alter von 17 Jahren Oberliga gespielt. Wie war das damals für dich? Also gab es dann da als Jungspund auch mal einen Ellenbogen, den man da kassiert hat?
Das war schon, also für mich, die Entscheidung war damals schwierig, war eine schwierige Situation mit dem damaligen Verein VfL Bad Schwartau. Will ich vielleicht gar nicht so drauf eingehen. Aber für mich war es sehr hilfreich, weil ich war 16, 17 dann gerade geworden, glaube ich, als ich dort in die Mannschaft kam. Und man sagt es ja immer so, dass der Schritt von Jugend in Männerhandball schon schwierig ist. Und es war auch einfach so. Und dann auch, wir hatten eine gute Mannschaft, wir haben dann relativ locker in Anführungszeichen die Liga gewonnen, aber trotzdem kriegt man da nichts geschenkt. Und wenn die gegnerischen Mannschaften, die vielleicht nicht das Niveau haben, aber die wissen schon, okay, da ist vielleicht ein talentierter junger Spieler, der 17 Jahre alt ist, okay, dann haue ich da nochmal ein bisschen mehr drauf. Und ja, das hat mich schon geprägt, auch die Phase. Und ich glaube, es war ein guter Einstieg für mich in den Erwachsenen. erwachsenen Handball.
Trainer war damals dein Vater. Stelle ich mir interessant vor, vor allem in Bezug auf die Mitspieler oder halt auch die Gegenspieler. Ist sicher nicht immer leicht gewesen, oder? Wenn man dann diesen großen Namen auf dem Rücken trägt.
Ja, absolut. Also im Training war es ja so, ich war sowieso relativ ruhig, weil meine Mitspieler alle eigentlich 4-5 Jahre oder noch viel älter waren. Und dann war ich einfach einer von vielen und habe mir dann, glaube ich, durch Leistung dann auch Spielzeit erarbeitet. Und das war auch dann gerechtfertigt. Aber das war eher anspruchsvoller noch in den jungen Mannschaften, in denen er mich trainiert hat, weil ich da schon ja dann auch in einer anderen Rolle war und dann auch ein bisschen lautstärker war und dann mich häufiger beschwert habe. Und da ist schon das ein oder andere Mal das ein bisschen eskaliert beim Training. Aber es hat auch Spaß gemacht.
Mein Papa war früher auch mal mein Fußballtrainer. Wir reden über ein anderes Niveau, keine Frage. Aber ich hatte immer das Gefühl, also meine Mitspieler waren, glaube ich, der Meinung, er würde mich bevorteilen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Papa mich noch schlechter behandelt als alle anderen und mich noch härter rannimmt.
Aber so muss es auch sein. Ja. Also ich hatte das Gefühl auch, deshalb bin ich auch immer komplett ausgeflippt in den Abschlussspielen und da ging gar nichts, weil er hat mir gar keinen Pfiff gegeben. Also da bin ich auch überzeugt von und ich glaube, das haben die anderen Spieler auch mitbekommen, aber ich glaube, es wäre auch ziemlich komisch, wenn der eigene Vater dann dem eigenen Sohn da die ganze Zeit die Pfiffe geben würde oder den bevorteilen würde. Das wäre dann, glaube ich, die schlimmste Situation überhaupt.
Ja, vielleicht hört mein Vater ja auch gerade zu. Kann das auch nochmal reflektieren, wenn das damals abgelaufen ist. 2018 seid ihr dann in die dritte Liga aufgestiegen. Hast ja gesagt, ihr habt die Liga gewonnen. Du bist dann aber zum FC Barcelona gewechselt. Wie kam es dazu?
Das stand schon relativ früh fest, schon bevor ich zur HSG Ostsee gegangen bin. Mhm. Weil der Trainer, der damalige dort in der zweiten Mannschaft, Roy Sanchez, der jetzt Trainer bei Stuttgart ist, hatte mich da schon relativ früh kontaktiert und dann auch der Verein und auch wenn es dann die zweite Mannschaft war, wenn dann Barcelona doch irgendwie anfragt und man da einen Anruf bekommt, dann habe ich schon, natürlich habe ich drüber nachgedacht, aber es stand für mich relativ früh klar, dass ich das machen möchte und für mich war es auch ein guter Zeitpunkt, weil ich hätte auch ein Jahr früher gehen können, aber ich wollte meine Schule zu Ende machen und mein Abitur zu Hause machen und dann hat es für mich gut gepasst, weil das war dann ein guter Schritt für mich, ich war mit der Schule fertig und hatte dadurch eine Auslandserfahrung und konnte trotzdem Handball spielen auf dem allerhöchsten Niveau und das hat mich, also zwar auch wenn es eine harte Zeit war, aber hat mich geprägt und mich, glaube ich, extrem weitergebracht.
Aber ja, ich meine, Barcelona zugegeben, eine der schönsten Städte der Welt, aber auch eine der größten. Der FC Barcelona, einer der, wenn nicht sogar der größte Club im Handball, wenn man so die letzten 20 Jahre sieht in Europa. Wie viel, da haben wir noch nicht komplett Bammel, auch erstmal dahin zu gehen und dieses, also ich sag jetzt mal, von der Küste in Deutschland zu Barcelona ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, deshalb sage ich schon, es war schon. Sonst wird ja häufig auch geschrieben, ja, schöne Zeit in Barcelona gehabt, hier Sonne, Strand, Stadt und so erlebt, aber so war es nicht ganz und es war schon extrem hart für mich und erstmal der Schritt von zu Hause weg mit 18, das erste Mal weg von zu Hause und dann wirklich in eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Land und schon nach ein paar Wochen saß ich schon da in der Wohnung und dachte mir, okay, was mache ich hier eigentlich? Weil es war schon harte Schule und ja, besonders auch spanische Trainer sind sehr lautstark und sehr, ja, achten sehr darauf, dass man die Taktik umsetzt und dass man da auch wirklich ins Detail geht und gut arbeitet. Und wenn es dann nicht so läuft, und bei mir lief es die ersten Spiele absolut nicht. In meinem ersten Spiel habe ich meine einzige rote Karte, die ich jemals bekommen habe, ich bekommen nach 5 Minuten. Und die nächsten 3 Spiele waren dann genauso katastrophal. Und da dachte ich schon, vielleicht war das auch nicht die beste Entscheidung, aber das hat mich dann auch weitergebracht und war schon recht. Also da steckt mehr dahinter als nur eine schöne Zeit in Barcelona.
Aber es lohnt sich irgendwann, diesen Mut gehabt zu haben, oder? Also irgendwann weiß man das besser zu schätzen.
Ja, ich denke schon. Also es gab einen Moment für mich, da meine Eltern kamen relativ zu Beginn meiner Zeit dort und konnten sich dann 2 Spiele vor Ort angucken und die beiden Spiele liefen katastrophal und dann habe ich am weiß nicht, letzten Tag, als sie gefahren sind, die zum Flughafen gebracht und ich wollte einfach nur mit in dieses Flugzeug steigen. Ich wollte weg dort und einfach nach Hause. Und dann aber doch dort zu bleiben und sich dann da durchzubeißen und dann hatte ich trotzdem im Endeffekt eine ganz gute Saison. Das hat mich schon weitergebracht und das denke ich schon und es ist auch wichtig, dass man die Erfahrung mal macht und nicht immer in der Komfortzone ist.
Mhm. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in diese Welt des großen FC Barcelona. Wie wird dort trainiert? Erstmal vor allen Dingen, was für eine Sprache, also wie ist das mit der Sprachbarriere, wenn du sagst, der Trainer legt sehr viel Wert darauf, dass du die Taktik so umsetzt. Spricht der auf Spanisch mit dir? Hast du so schnell Spanisch gelernt?
Ja, mir war schon wichtig, dass ich schnell Spanisch lerne, weil ich habe von Anfang an mitbekommen, dass es dort, also grundsätzlich ist ja, Katalonien wird Katalan gesprochen und wollen die Leute eigentlich auch, aber im Verein war Spanisch die Hauptsprache, weil ja für die Ausländer hat es keinen Sinn gemacht, Katalan zu lernen und deshalb wollte ich auch relativ schnell Spanisch lernen, weil auch viele nicht so gut Englisch sprechen und es auch nicht wollten dann und dann war mir das auch wichtig, dass ich das schnell schaffe und ich hatte natürlich die Möglichkeit auch mit dem Trainer Deutsch zu reden und hat er auch im privaten Bereich mitgemacht, aber ich wollte nicht, dass er im Training mit der ganzen Mannschaft mit mir Deutsch redet und deshalb wollte ich auch schnellstmöglich Spanisch lernen und ja, ich glaube nicht, dass es gut gewesen wäre, wenn er die ganze Zeit auf Deutsch da vor der Mannschaft mit mir geredet hätte und niemand hätte irgendwas verstanden.
Wir haben ja dieses Experiment auch gemacht, einen nicht deutschsprachigen Trainer gehabt, der vorletzte Trainer war das. Ist das auch was diesen kompletten Team-Spirit auch ein bisschen durcheinander bringen kann?
Sprachbarrieren?
Ja, wenn der Trainer halt nicht die Sprache spricht, die die meisten sprechen.
Ja, ich denke schon. Also wenn natürlich im allgemeinen Trainingsprozess und in der Arbeit, die man reinsteckt in der Halle, dann die ganze Zeit auf verschiedenen Sprachen gesprochen wird und ja, dann ich glaube, dann bilden sich automatisch immer ein paar Grüppchen in der Mannschaft und man hat nicht ganz diesen Zusammenhalt oder nicht dieses Gemeinschaftsgefühl. Aber trotzdem glaube ich, dass es geht. Also es gibt ja genug Beispiele und hat man glaube ich über die letzten Jahre in Hannover gesehen, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Und ich war jetzt nicht da, als der vorherige Trainer hier war, aber ich glaube trotzdem, dass das funktionieren kann, aber es braucht dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und natürlich muss die Mannschaft auch hinter der Taktik stehen oder hinter den Überzeugungen des Trainers.
Wie ist der Umgang dort miteinander? Ist das eher so ein Hauen und Stechen, weil ja jeder dann auch für den großen FC Barcelona spielen will? Jeder will sich zeigen aus der zweiten Mannschaft? Oder ist es schon auch irgendwie eine Philosophie, dass man auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, weil man weiß, man hat auch schon einen gewissen Schritt geschafft, dass man überhaupt mit diesem Trikot auflaufen darf?
Von beiden ein bisschen, glaube ich. Also es war schon so, wir haben unsere Mannschaft in der zweiten war sehr jung und weil Mamadou war ja auch mit dabei und wir hatten sehr viele hochtalentierte Spieler und da wollte natürlich jeder seine Chance nutzen und ich sage auch häufig, das war eigentlich auch teilweise ein einjähriges Trainingslager, in dem jeder jeden Tag zeigen wollte, was er kann. Aber auf der anderen Seite waren es trotzdem super Typen und es war schon für jeden auch was Besonderes natürlich für diesen Verein aufzulaufen und jeder war, also wir hatten jetzt keinen Zoff untereinander, aber es war natürlich Konkurrenzkampf und ja, und wenn man dieses Trikot, glaube ich, anzieht, egal ob man für die zweite Mannschaft spielt oder dann auch mal bei der ersten mitspielen durfte, dann ist das schon was Besonderes und auch eine Verantwortung und das wird einem auch in dem ganzen Verein beigebracht und schon gelebt, dass das, ja, das Motto ist ja auch Meske und Club, obwohl das jetzt vielleicht gerade ein bisschen bröckelt, der ganze Verein, aber ja, damals war es schon so.
Ist schon krass, was gerade mit diesem Gesamtverein passiert. Also ich meine, das ist natürlich mit Sicherheit nicht die Handballabteilung, die das verbrochen hat, aber dass der FC Barcelona finanziell, also das sind ja Zahlen, die man sich ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann, die an Schulden haben, ist ja unfassbar irgendwie.
Ja, wurden sicherlich ein paar Fehler gemacht in der Vergangenheit und ja, die Handballer oder allgemein die Sektion, die unterm Fußball stehen, ja, leiden da natürlich mit.
Ja, die werden natürlich denen wird als erstes dann der Geldhahn so ein bisschen zugedreht. Du durftest dann auch bei den Profis reinschnuppern, hast auch dort bei denen mitgespielt. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man das erste Mal zum Beispiel mit so einer Legende wie Raúl Entre Ríos auf dem Feld steht?
Ja, ich kann mich zum Beispiel an mein erstes Training noch ziemlich gut erinnern, wie ich dahin gefahren bin und ja, ich, ich war unglaublich aufgeregt und bei mir war es so, ich kam oder wird irgendwie in die Halle geführt und die Mannschaft hatte noch eine Videobesprechung und ich saß dann in dem Palau Blaugrana da in der Kabine und...
So eine geile Halle, ne?
Ja, es ist ja, weiß nicht, wenn man da reinguckt, die ist ja schon ziemlich alt, ja. Aber so viel Historie und dann laufe ich da als 18-jähriger Bubi von der HSG Ostsee noch vor kaum jemanden da, sitze ich da auf einmal in der Kabine zwischen meinen Idolen, weiß nicht, Entre Rios, aber besonders auch Palmason. Und auf einmal kommen die dann alle in die Kabine und sagen mal Hallo und ja, es, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin wahrscheinlich, jetzt weiß ich, wenn ich daran denke, bin ich wieder nervös. Also.
Ja, kurz mal ein Szenenwechsel, der hätte danach ja auch nicht krasser sein können. Von der Weltmetropole Barcelona ins ostwestfälische Minden. Ist auch eine Handballhochburg, nicht ganz zu vergleichen mit Barcelona. Wie war das für dich? Wie lange hast du vor allen Dingen auch gebraucht für diese Umstellung von der spanischen Liga dann auf die Bundesliga?
Schon eine ungewöhnliche Reise, ne?
Ja, absolut. Ich bin ja nicht weit weg von Minden aufgewachsen, in Hamm. Ja. Und ja, kenne Minden natürlich. Und ich kenne Barcelona wiederum nicht, aber ja, stelle ich mir schon krass vor.
Ja, also auf der einen Seite war ich auch froh, wieder in Deutschland zu sein und auch wieder in der Nähe von der Familie und einfach schon ein gewisses Heimatgefühl wieder zu bekommen, aber ja, es war schon eine Umstellung irgendwie. Natürlich war es dann aber wieder mein Heimatland und deshalb ist es mir dann auch nicht so schwer gefallen, aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, schon, das ist schon...
Schon ein himmelweiter Unterschied, wie man so schön sagt. Wie ist das damals entstanden? Warum ist die Wahl ausgerechnet auf Minden gefallen? Weil so ein junger Kerl aus Barcelona, den hätten mit Sicherheit auch gerne andere Teams genommen.
Ja, also erstmal war es gut, dass ich hatte ja eigentlich einen Zweijahresvertrag bei Barcelona und dass sie dann gesagt haben, okay, du darfst gehen. Legen dir da keine Steine in den Weg, das war gut für mich und da bin ich auch dankbar, weil ich glaube, noch ein Jahr wäre dann vielleicht auch nicht so gut gewesen, weil die Perspektive dann auch nicht da war und der Schritt dann in so eine Mannschaft ist dann schon enorm und das schafft man nicht so leicht, gerade im Rückraum. Und dann, ja, es gab schon noch ein paar Alternativen zu Minden, aber in dem Moment war ich einfach überzeugt, dass Minden die beste Alternative für mich ist und die beste Möglichkeit, schnellstmöglich auf höchstem Niveau Verantwortung zu übernehmen und dann auch zu spielen. Und das war für mich wichtig. Und ich dachte, natürlich habe ich gedacht, dass wir vielleicht als Mannschaft ein bisschen stärker sind und ein bisschen gefestigter und ein bisschen weiter oben mitspielen könnten in der Tabelle. Das war dann nicht so, aber für mich persönlich ist es trotzdem sehr gut gelaufen und ich wurde mir sehr viel Verantwortung übertragen und das für meine persönliche Entwicklung war das, glaube ich, sehr gut.
Also eins muss man festhalten, Minden ist in den letzten zwei Jahren ein unheimlich unangenehmer Gegner geworden. Also das auf jeden Fall, auch wenn Minden, wir haben glaube ich, haben wir nicht sogar verloren letztes Jahr bei euch?
Unentschieden.
Unentschieden, auf jeden Fall, also früher war Minden einer dieser Handballstandorte, wo man sich eigentlich keinen Kopf machen musste, wenn die Löwen dahin gefahren sind. Das war die letzten zwei Jahre nicht mehr so, was mit Sicherheit dabei ja auch an der Arbeit von Frank von Bern liegt, oder?
Frank von Bern jetzt als sportlicher Leiter.
Ja, der da einfach eine Mannschaft zusammengeholt hat, die hungrig ist.
Ja, wir hatten schon relativ viel Talent dabei. Also letztes Jahr waren wir extrem jung und das hat uns dann, ja, das war am Ende, glaube ich, das Problem, dass wir nicht auch dort nicht konstanter spielen konnten, weil wir hatten einen Rückraum, der hatte ein Durchschnittsalter von 22 Jahren vielleicht. Na okay, Rambo hat es ein bisschen hochgezogen, aber die anderen waren schon ziemlich jung. Ja, und davor war einfach ein immer relativ hoher Aderlass und die besten Spieler sind halt gegangen und Marian hat uns verlassen, Michalzig, Güllerüd, jetzt Rambo, Gulliksen, ich bin weg. Also natürlich ist es dort relativ schwierig, dann eine Kontinuität aufzubauen und darum geht es, glaube ich, für Minden. Jetzt haben sie wieder eine komplett neue Rückraumreihe und natürlich ist es schwierig für den Verein, aber ja, dann liegt ja vielleicht dann auch die Chance für den Verein, sich da eigentlich einen Standort aufzubauen als, ja, als gute Möglichkeit für junge, vielleicht auch deutsche Spieler, den nächsten Schritt zu machen.
Der darauf folgende nächste Schritt, den hast du dann dir bei uns vorgenommen. Du bist dann Bundesliga-Stammspieler dort geworden. Wann war denn für dich klar, dass du dann jetzt diesen nächsten Schritt zu den Löwen in dem Fall dann auch machen musst? Und wie kam dann der Kontakt zu den Löwen zustande?
Ja, für mich, weiß nicht, ich habe es war immer mein Ziel. Das habe ich auch zu Minden gesagt. Als kleines Kind habe ich, damals gab es auch noch kein Sky, aber es wurden die Spiele übertragen von vielleicht Kiel, Flensburg, Hamburg, Rhein-Neckar-Löwen. Und die Mannschaften habe ich gesehen und deshalb fängt man ja auch an, als kleines Kind Handball zu spielen. Und das war der Traum von mir, dann auch immer dorthin zu kommen und auch so schnell wie möglich. Und als sich dann die Möglichkeit aufgetan hat, zu euch zu kommen oder den Schritt zu machen, dann war es für mich auch klar, dass ich das machen möchte, weil daran liegt dann auch irgendwie die Herausforderung und ich habe mich dann auch dazu in der Lage gesehen und bereit gesehen und glaube auch, dass es jetzt zu einem guten Zeitpunkt passiert ist und bin da eigentlich ziemlich optimistisch, aber für mich war es einfach, ja, und das habe ich auch dann zu Minden gesagt, dann war die Entscheidung da für mich auch relativ klar, dass ich das machen möchte und das wussten sie auch von vornherein oder relativ früh und habe das offen kommuniziert und es ging einfach darum, was ich wollte und was ich immer erreichen wollte und das war einfach in einem Top-Club zu spielen.
Wenn du jedes Mal 10 Euro bekommen würdest, wenn dich jemand fragt, wie es ist, mit Andi Schmid zusammen zu spielen, müsstest du noch Handball spielen?
Wahrscheinlich nicht. Ja, wobei, vielleicht gibt es dann doch nicht so viel Medien im Handball. Aber.
Wie groß war denn, ich stelle die Frage mal anders, aber am Ende wirst du mir dieselbe Antwort geben wahrscheinlich, aber dann hab ich meine Schuldigkeit getan und eine andere Frage gestellt. Wie groß war denn der Faktor Andi Schmid, dass du dich für uns entschieden hast? Also ich weiß ja auch ein bisschen, dass ihr vorher telefoniert habt, das ein oder andere Mal. Inwiefern siehst du auch Parallelen in der Spielweise bei euch beiden?
Also erstmal zur ersten Frage, das ist jetzt ja auch kein, ja, oder das ist ein offenes Geheimnis, dass wir da, oder dass er einen sehr großen Beitrag dazu geleistet hat oder einfach so wie er, so wie seine Einstellung zu dem Thema war, vielleicht noch einen jungen Spieler dazu zu holen in seinem letzten Jahr, das hat für mich den Ausschlag gegeben, auch gerade zu den Löwen, weil wenn er jetzt gesagt hätte, okay, weiß ich nicht, in meinem letzten Jahr will ich eigentlich nicht noch da jemanden um mich herum hampeln haben und habe ich nicht so Lust drauf, aber es war das komplette Gegenteil und das hat er mir auch am Telefon dann gesagt und ja, danach bin ich schon mit einem sehr guten Gefühl da rausgegangen und dann hat es schon für mich sehr viel Sinn gemacht und bin auch jetzt sehr davon überzeugt, dass das sehr gut für mich passt und es ist ja auch nicht selbstverständlich, als 21-Jähriger in den Verein zu kommen und direkt auch die Möglichkeit zu haben zu spielen und auch in so einem Spiel wie Magdeburg dann zu spielen. Das ist schon sehr gut für mich und das bestätigt meine Entscheidung und natürlich trägt er dazu bei in seinem, wie gesagt, in dem, was er mir gesagt hat, aber auch in dem, wie er damit jetzt umgeht und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass der MVP der, weiß nicht, letzten 10 Bundesliga-Jahre so mit jungen Spielern umgeht und quasi, ich habe auch das Gefühl, dass er mich auf Augenhöhe behandelt und einfach auch mit Respekt behandelt und das rechne ich ihm sehr hoch an und bin da auch extrem dankbar für.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, euch dieses Jahr parallel spielen zu sehen, weil das natürlich auch irgendwie ein Geschenk für die Löwenfans ist. Ja, natürlich ein letztes Jahr an die Schmied, das fühlt sich für Löwenfans erstmal nicht ganz so schön an. Das stimmt natürlich, aber ja, wir freuen uns, das kann ich dir sagen, wir freuen uns unheimlich auch auf die Zukunft mit dir als Nachfolger von Andi Schmid.
Ja, mal gucken. Also erstmal, ja, mein Fokus liegt schon jetzt erstmal auf diesem Jahr und ich freue mich einfach, dass ich das Jahr noch mit ihm habe. Und dann mal schauen, was sich entwickelt. Also ich glaube, in der Frage davor hattest du es ja gesagt, ich kann unfassbar viel von ihm lernen und das tue ich jeden Tag im Training. Ich schaue mir zu, wie er die Sachen macht und ich wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, okay, das kann ich jetzt nicht für mich mitnehmen. Aber trotzdem glaube ich, habe ich eine eigene Individualität und einen anderen Spielstil auf eine andere Art und Weise. Und deshalb werde ich wahrscheinlich nicht der nächste Andi Schmid sein, aber für mich geht es darum, dass das Niveau, das er etabliert hat über die letzten Jahre und auf dem er so konstant gespielt hat, dass ich das vielleicht irgendwann erreichen kann und darum geht es besonders.
Er ist halt unheimlich kreativ, finde ich. Also für mich ist er der kreativste Mittelmann gewesen, der letzten 10 Jahre sowieso, aber also Ja, Andy Schmid ist hier ein ganz, ganz emotionales Thema und ich glaube, das wird in diesem Jahr auch noch ganz, ganz emotional. Aber Andy Schmid ist, glaube ich, als nächstes zu Gast bei uns, ne? Kann das sein? Ja, ist auch erst zum 6. Mal da. Wegen Andy Schmid mussten wir uns nämlich dann jetzt. Ne, er ist das 3. Mal da. Wegen Andy Schmid mussten wir uns dann nämlich jetzt auch mal was einfallen lassen, dass nicht immer dasselbe kommt in diesem Podcast. Aber wir freuen uns sehr. Nur, dass ich es gefragt habe, bist du, was Saunawart angeht, eher pro Andi oder eher contra Andi?
Ich habe gehört, wir waren jetzt einmal zusammen, da war er relativ soft.
Er ist ja auch soft. Uwe Gensheimer ist ja derjenige, der die Leute in eine 100.000 Grad heiße Sauna setzt.
Ja, ich glaube, da habe ich den Aufguss gemacht. Und jetzt hör mal auf, das reicht jetzt.
Ach ja, das hat uns tatsächlich den Inhalt, glaube ich, einer ganzen Podcast-Staffel gesichert. Die Nummer mit Lorenzo, dem Saunawart, und Uwe Gensheimer, der die Leute gefühlt in Heizungskeller gesperrt hat. Ihr seid alle relativ schnell im Team angekommen. Man hat das Gefühl, dass die Stimmung in der Mannschaft momentan überragend ist. Ganz anderer Spirit als beispielsweise letztes Jahr, ganz andere Einstellung. Auch auf der Platte, nicht nur wenn man euch so sieht, hat man das Gefühl, dass ihr euch gut miteinander versteht. Auch gegen Magdeburg, glaube ich, wäre ein Team, das nicht so intakt wäre, chemisch, nicht so zurückgekommen und wäre noch mal an den Punkt geschnuppert. Welchen Beitrag hat zum Beispiel das Trainingslager dazu beigesteuert?
Ach Gott, ich weiß nicht. So viele haben dazu ja noch nicht die Wahrheit so ein bisschen gesagt. Also
deswegen bist du ja hier.
Also, ja, natürlich kann man davon sprechen, dass es den Team Spirit gestärkt hat, aber es war schon eine krasse Tour. Ich weiß nicht, so viele positive Gedanken habe ich da nicht. Die 35 Kilometer Wanderung da und dann diese Übernachtung da auf der Hütte. Natürlich, es war irgendwie geil, aber diese Wanderung hat gefühlt kein Ende genommen. Und es war wirklich, am Ende dachte ich, wir wären bei Verstehen Sie Spaß, und am Ende heißt es, okay, wir fahren. Das war, weiß nicht, da habe ich noch Bilder im Kopf von manchen Spielern, aber auch manchen Offiziellen. Grüße an Olli.
Das war mir so klar, dass jetzt der Name fällt.
Am Ende, es war natürlich, am Ende ist es dann in Galgenhumor übergeschwappt und dann hat man auch nur noch irgendwie gelacht, aber das war schon eine krasse Tour und im Nachhinein natürlich hat es irgendwie Spaß gemacht, aber es war schon ordentlich.
Oton Katzigiannis.
Ja, das war der Einzige, der da auch
Todesmarsch
Tacheles geredet hat.
Oh Mann, ja gut, also 35 Kilometer, 35 am Stück, nee.
Ja, wir sind morgens um 9:30, glaube ich, los und haben erst so eine Art Schnitzeljagd gemacht und dann sind wir, das waren schon 15 Kilometer oder so, und dann sind wir auf den Berg gefahren und dann, ja, dann ging es erst richtig los und uns wurde erzählt, okay, ja, wir gehen nur zum Gipfel und dann sind wir schon quasi in der Hütte und dann sind wir gefühlt wie beim Hobbit einmal über den ganzen Gebirgskamm gelaufen, runter, und Palle und ich mit unseren kaputten Knien und
lustigerweise war ich am vorletzten Wochenende wandern, wo mein Nachbar auch gesagt hat, naja komm, wir machen eine kleine schöne Wandertour auf den Karlsruher Grat, das sind nur 14 Kilometer, 630 Höhenmeter, und ich bin schier gestorben, wirklich, ich bin ja überhaupt nicht fit, aber 35, wie viel Höhenmeter?
Ich würde lügen, ich weiß nicht genau. Das 2000 ist ja zu viel.
Ja, kommt ungefähr hin. Ich krieg Nicken. Also ich meine, für jemanden wie dich, der von der Ostsee, der höchste der Ostsee, müsste die Nord-Ostsee-Kanalbrücke sein, oder? Ist das natürlich, ist ja fast eine Reise zum Mond für dich.
Ja, das war schon.
Ah, das wusste ich gar nicht. Vor allem uns werden dann ja immer in Social Media werden ja nur schöne Bilder, ja, wie auf dem Gipfel sitzt und yay, alle schöne Erfahrungen gemacht. Endlich sagt mal einer die Wahrheit. Was, es gibt ja dann immer den Mannschaftsabend, was musstest du machen?
Ja, das war. Naja, wobei ich eigentlich darf ich nicht so immer, wobei ich muss ja nicht noch einen Einstand machen, aber es war in Ordnung, sag ich mal so. Aber ich äußere mich dazu nicht. Wir mussten
meine Güte, ey.
Köstlichkeiten mussten wir uns zu.
Wann haben wir denn endlich mal einen, der nicht weiß, dass sie nicht drüber reden sollen? Irgendwann wird mir doch wohl mal einer erzählen, was da abgeht.
Ich sag, also in Minden war es schlimmer.
Oh, okay. Ja gut, aber Ostwestfalen ist ja bekannt dafür, dass man zum Beispiel Blutwurst mit Rübenkraut isst, und das machen die Leute freiwillig. Das, nicht im Dschungelcamp. Aber kann ich mir in Minden schon vorstellen, dass die da was Lustiges rausgesucht haben. Also war nichts mit Singen oder ist das nicht auch immer ein Teil dessen?
Zum Glück nicht.
Okay.
Das hat Mama du auch freiwillig gemacht, aber.
Das ist ein Partykracher, oder?
Ja.
Oh, ich hoffe ja, dass er in seiner Zeit hier so schnell Deutsch lernt, dass wir ihn, also den brauchen wir dringend. Wenn ich mache mal einen auf Englisch, oder? Machen wir Untertitel. Achso, nee. Tonschuhe. Okay. Wir machen einen auf Video mit Untertitel. Aber Mama, du müssen wir mal dabei haben. Ich habe gehört, das muss ein richtiger Kracher sein, der Typ.
Auf jeden Fall. Also den Mannschaftsabend hat er quasi alleine gestaltet.
Also das heißt am Ende keine schönen Fotos gemacht, sondern eher Coach Gärtner auf Körperverletzung verklagt. Mehr oder weniger. Der ist ja so eine Bergziege, ne?
Der
ist ja.
Der hat es locker weggesteckt. Ja, was beschwert ihr euch denn?
Ach ja, schön, dass wir auch mal den Teil hören. Aber zusammengeschweißt hat es auf jeden Fall, oder?
Ja, das denke ich schon. Aber auch generell, ich glaube, da geht es auch generell um das Gefühl in der Mannschaft, was man so entwickelt. Und egal, wie viele Mannschaftstouren und Teambuilding-Maßnahmen man macht, im Endeffekt geht es ja darum, wie ist es dann auf der Platte. Und ja, da geht es darum, wie geht man generell miteinander um. Und das ist mir auch besonders hier aufgefallen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich habe es auch anders kennengelernt, dass junge Spieler mit dem Respekt behandelt werden, der so wie es eigentlich sein sollte, und das ist hier auf jeden Fall so, und das ist enorm wichtig, weil ich glaube, die Spieler sollen dann ja auch irgendwann dann helfen, dass es dann sportlich läuft, und das bringt nichts, wenn man dann immer wieder ja sagt, ja, ihr seid jung und so und ja, ihr müsst das und das machen, und hier ist es einfach so, hier ist ein ganz anderer Ton, und das habe ich schon sehr, sehr positiv aufgenommen und einfach diese respektvolle Art und das Miteinander.
Das hören wir natürlich gerne. Es gab eine Situation im Trainingslager, wo ihr eine sehr, sehr, wie ich finde, rührselige Geste gegenüber Michael Appelgren als Mannschaft gemacht habt. Kannst du uns da kurz mal mitnehmen, wie das, was ihr euch da ausgedacht hattet oder was da Thema war?
Ja, erstmal Lukas hat das Trikot angehabt, das sah ja gut aus. Und es ging darum, dass ich glaube, es war dann doch nur das halbe Körpergewicht von Apfel in Kiloscheiben aus dem Kraftraum haben wir dann mit hochgetragen. Als wenn es nicht genug wäre, die Wanderung haben wir noch. Die 80 Kilo oder nein, 80 wahrscheinlich nicht, aber.
Auch wenn das die Hälfte seines Körpergewichts wäre.
Aber wir hatten bestimmt 6, 7, 10 Kilo Scheiben dort mit dabei, und ja, es ging einfach darum, dass wir da auch, ja, egal ob mal jemand Probleme hat oder so, dass wir da symbolisch einfach zueinander halten und ja, für jeden dann vielleicht noch ein bisschen mehr geben, und es war einfach so eine symbolische Aktion, glaube ich, generell, und es steht, glaube ich, schon dafür, was ich jetzt auch wahrnehme, so wie sich die Mannschaft verhält. Natürlich geht es auch darum, das dann auf der Platte zu zeigen, das ist dann die Kernkompetenz, das dort auch zu zeigen, und dann zeigt sich auch wirklich, ob wir wirklich eine Mannschaft sind, aber so generell sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg.
Also Apfel soll sehr emotional angefasst gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Das war für ihn schon was, wo er sich, glaube ich, sehr darüber gefreut hat.
Ja, ist ja auch ja schon bitter, wie das jetzt. Ich war ja nicht die ganze Zeit jetzt dabei, aber ja, ich freue mich auch schon extrem, wenn er dann wirklich dabei ist, weil er ist ein überragender Typ, und ja, ich habe gehört, dass er ein guter Typ ist, aber dass er so ein guter Typ ist, das hätte ich nicht erwartet.
Apfel, absolut, bester Geistershow-Reporter aller Zeiten. Apfel hat während der Zeit, wo wir keine Zuschauer hatten, bei uns in der Geistershow als rasender Reporter gearbeitet. Unfassbar witzig. Also da sind wir tatsächlich sehr, sehr froh und hoffen, dass er schnell wieder bei uns auch auf der Platte stehen kann. Hast du, also man merkt dir an, du hast schon einen konkreten Plan für deine Karriere, oder?
Ja, was ist ein Plan? Aber ich hatte immer ein Ziel vor Augen, und da ging es schon darum, so schnell wie möglich auf, ja, oben mitzuspielen, und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg und bin jetzt auch in einem sehr guten Verein dafür, und ja, was ist ein Plan, aber es war schon immer mein Ziel, dorthin zu kommen, ja, wo vielleicht ein Andi, wo diese Spieler sind, und das treibt mich an, und natürlich geht es darum.
Weil wir haben ja am Ende, wir haben ja ein richtig schönes Motto in diesem Club, das heißt einmal Löwe, immer Löwe. Über ein großes Thema haben wir noch nicht gesprochen. Olympia, du bist der jüngste deutsche Handballer, der an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Wie war das für dich dort?
Also ich wusste das nicht. Das wurde dann auf einmal geschrieben. Ja, also es war ja erstmal unglaublich, dass ich da dann überhaupt dabei war. Das war schon, es kam ja, die Nominierung kam ja, ich weiß nicht, ich glaube eine Woche oder kurz nach dem Ende der Bundesliga und dann aber auch eine Woche, bevor es dann losging. Und ich war schon irgendwie überrascht, dass ich dann auch in dem 14er Kader sein sollte. Und hab mir das natürlich dann insgesamt, haben wir uns glaube ich aber auch als Mannschaft irgendwie anders vorgestellt, und das Aus gegen Ägypten war dann sehr abrupt und ja, sehr überraschend, aber absolut verdient, weil wir es da nicht geschafft haben, weil wir einfach nicht gut gespielt haben und die Ägypter besser waren. Und ja, sportlich war es dann natürlich ernüchternd und haben wir uns alle anders vorgestellt, und auch für mich persönlich hatte ich da andere Ziele, aber auf der anderen Seite, klar, das sagt man vielleicht auch immer so, aber egal mit welchen Corona-Restriktionen und egal wie das dann im Endeffekt war, es war trotzdem Olympia und man merkt schon, dass es was anderes ist, und oft dann dort zu spielen, in Spielen gegen Frankreich, Spanien oder so, das ist schon was ganz Besonderes und hat mir aber auch gezeigt, dass da noch ja, sehr viel mehr dazu gehört und ja, dass ich da noch sehr viel lernen muss, um da wirklich auf dem Niveau mitzuspielen.
Aber du hast ja auch, wie ich finde, also du kriegst von Alfred Gislason auch schon viel Vertrauen, Vorschussvertrauen.
Ja, wahrscheinlich schon. Allein, dass er, ja, wie gesagt, dass er mich da nominiert hat und ja, das zeigt, glaube ich, dass er mir vertraut auf eine Art und Weise, dass er mich da dabei haben wollte, und natürlich wollte ich das dann auch zurückzahlen, und ja, da sind wir auch wieder bei den Schwankungen so ein bisschen. Das hat dann mal besser geklappt, mal schlechter, und ja, wie gesagt, da geht es darum, die Sachen mitzunehmen und aus den Erfahrungen, die man dort automatisch mitbekommt, auch zu lernen, und darum geht's, und das habe ich auch mitbekommen. Dort entscheidet es nicht, was für Fähigkeiten du generell als Handballer hast. Es geht darum, wie setzt du die ein, in welchen Situationen und wann machst du das, und es entscheidet sich eigentlich alles im Kopf, und ja, deshalb gewinnen Mannschaften wie Spanien oder Frankreich oder Dänemark momentan.
Das war's zu dir persönlich. Jetzt kommen wir zu unserer neuen, brandneuen Rubrik.
Löwen in freier Wildbahn.
Löwen in freier Wildbahn. Hier sprechen wir ab sofort über spezielle, auf unseren Gesprächsgast abgestimmte Themen, die nichts mit Handball zu tun haben müssen. Gibt natürlich mit Sicherheit auch einige Anknüpfungspunkte. Bei dir bietet es sich aber an, ein Wort zum Thema Heimat zu verlieren. Was verstehst du für dich unter Heimat?
Ja, in erster Linie meine Familie, meine Freunde. Einfach, ich bin schon extrem heimatverbunden und komme sehr gerne nach Hause, und es ist einfach so, dass dort eigentlich alles, ja, alle Menschen, die ich mit dem Begriff Heimat verbinde, sind einfach dort, und deshalb ist halt die Region einfach auch das, was ich darunter verstehe, und
Aber das heißt, du knüpfst es aber jetzt nicht zwingend an einen geografischen Ort, sondern du knüpfst das an die Leute, die dir wichtig sind.
Ja, natürlich. Und natürlich gehört auch meine Freundin mit dazu, die jetzt zum Glück mit mir zusammen wohnt. Und das gibt mir schon enorm viel. Aber ja, natürlich, der Großteil meiner Familie und meiner Freunde ist dort, wo ich herkomme, Bad Schwartau, Lübeck, in dem Raum. Und natürlich verbinde ich es damit. Aber ja, natürlich. Und wie gesagt, es hilft mir schon enorm, dass jetzt meine Freundin mit dabei ist und dass ich nicht hier komplett alleine bin.
Wie schnell wirst du heimisch? Wie schnell kannst du dich, du hast gesagt, ja, in Barcelona war dann eher so schwierig, wärst am liebsten wieder mit in den Flieger gestiegen, in Minden war dann wieder relativ nah an zu Hause, aber wie schnell wirst du heimisch? Wie schnell kannst du dich an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen?
Naja, es hängt ja im Endeffekt immer davon ab, weil dort, wo ich bin, bin ich ja aufgrund des Handballs. Und wie komme ich dort zurecht? Wie komme ich dort in der Organisation, in dem Verein zurecht? Und welches Gefühl geben mir die Menschen, die dort sind? Und hier muss ich sagen, und das ist wirklich nicht jetzt daher gesagt, weil es sich gut anhört in einem vereinseigenen Podcast, aber es ist wirklich so, dass ich zum Training fahre und mich freue, die Jungs zu treffen und auch gerne noch nach dem Training in der Kabine sitze und einfach hier gern Zeit verbringe. Und darum geht es ja. Ich bin ja jetzt nicht nach Heidelberg oder hier in die Region gezogen, weil ich es hier so schön finde, sondern weil ich hier Handball spielen wollte. Und deshalb ist das natürlich prägend und auch, wie es dann natürlich auf der Platte läuft, das entscheidet darüber, wie wohl man sich fühlt und dann natürlich auch über die Zeit, die man dann dort verbringt, entwickelt sich wahrscheinlich dann auch mehr hier. Wie gesagt, meine Freundin ist mit hier und desto mehr sie auch hier heimisch wird, desto mehr kommt dieses Gefühl, glaube ich. Und ja, und natürlich in Barcelona war es schwierig für mich. Dort natürlich, ich hatte dort eine gute Zeit und ich habe ja von der Anfangszeit berichtet und zum Schluss, ich habe dort auch 1000 Freunde gefunden, aber dann war man doch, es war sehr viel auf Handball fokussiert und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Schlüssel, dass man schafft, auch sein normales Leben auch ein bisschen vom Handball abzugrenzen. Und natürlich, Handball ist sehr prägend, aber dass man dem dann auch nicht ganz so viel Bedeutung schenkt, weil es kann immer auch schlecht laufen und es kommen immer wieder schlechte Spiele und ja, darum geht's.
Ich habe eine Zeit lang relativ jung in Berlin gelebt und habe bei mir festgestellt, habe dieses Touristendasein nie abgelegt. Obwohl ich da gewohnt habe, obwohl das mein Wohnort war. Hast du das in Barcelona irgendwann abgelegt oder hast du dich trotzdem immer noch irgendwie gefühlt wie, boah, ich lebe hier in einer der geilsten Metropolen, die es gibt?
Ja, ich habe ja nicht direkt im Stadtkern von Barcelona gelebt, sondern ein bisschen außerhalb und da ich bin halt im Endeffekt zwischen Halle, Mensa und Wohnung gependelt und deshalb war es war halt wirklich sehr viel Training. Ich hatte teilweise viermal am Tag Training und da, weil es ging halt nur um Handball und in der Stadt war ich an dem einen freien Tag, den wir jede zweite Woche vielleicht mal hatten und natürlich war ich dann schon wie ein Tourist und es war nicht so wie halt ein Spieler, der wirklich dort als Profi ist oder als Spieler der ersten Mannschaft, der dann vielleicht nur das eine Vormittagstraining hat und dann ja irgendwo in der Stadt mit seiner Familie lebt, dann entwickelt man da, glaube ich, ein anderes Gefühl und ja, es verstehe ich schon oder die Aussage macht schon Sinn, aber ich glaube, hier ist es jetzt für mich anders.
Mhm. Für dich scheint das Meer eine ganz besondere Rolle zu spielen. Welche Gefühle löst Meer in dir aus?
Ja, ich finde es einfach schön, wenn man das, also ich kenne es halt aus meiner Kindheit, das immer vor der Haustür gehabt zu haben und gerade im Sommer ist es nicht schlecht, wenn man schnell zum Strand mal fahren kann und Bahn fahren kann und ja, es ist schön, aber ja, es ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt keiner, der jetzt, ja, man sagt ja, viele fahren ja ans Meer, um als Inspirationsquelle oder auch vielleicht um Ruhe zu finden, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, vielleicht generell Natur schon, das schon, sowas hat mir vielleicht auch in Barcelona gefehlt, weil es dort eine sehr trockene Vegetation ist und sehr verbrannt, sehr wenig, es gab dort keinen Wald in der Form, wie wir es vielleicht aus Deutschland kennen, ja, und ich fühle mich einfach an Orten wohl, die dann, ja, die schon eine gewisse Vielfalt hergeben und das ist ja zum Beispiel in Heidelberg absolut gegeben, das ist ja eine wunderschöne Stadt.
Heidelberg, definitiv eine der schönsten Städte in Deutschland. Also das heißt, wir sollten schleunigst anfangen, den nächstgelegenen Baggersee ein bisschen auszubauen, damit du mehr Feeling hast, oder?
Nein, Quatsch. Aber ich habe schon mal gefragt, Baden war ich hier noch nicht. Also Kohli meint, er springt den Neckar, aber den möchte ich erstmal sehen, der da.
Also ich möchte dich davor warnen, in die Gewässer zu springen, in die Kohli springt. Also, vorsichtig an deiner Stelle, ich glaube, Kohli hat an Wasser andere Ansprüche als du, weil bei Kohli geht es darum, wie viel lebt da, was er rausziehen kann und nicht, wie ist die Badetemperatur oder wie schön ist das. Aber tatsächlich weiß ich bin ja, ich liebe das Meer, bin gerne am Meer, aber ich würde niemals reingehen. Deswegen kann ich dir leider nicht sagen, wie die Badequalität der Badeseen hier sind. Ich weiß aber, Baggerseen gibt es hier fast wie Sand am Meer, hätte ich gesagt. Gibt es einige, aber ja, vielleicht fragst du dann nochmal wen anders. Außer Kohli. Es sei denn, du hast mal Bock, dich irgendwie beim Angeln von Mücken zerstechen zu lassen. Dann ist Kohli dein Ansprechpartner. Ist das, wäre das was für dich? Könntest du dich stundenlang ruhig an einen See setzen, um zu angeln?
Nee, ich glaube nicht.
Machst du Wassersport oder sowas? Hast du da oben irgendwie gesurft? Oder?
Nee, nichts Besonderes, nur sporadisch mal. Aber auch nicht dort oben. Dort Surfen ist sowieso schwierig, vielleicht Windsurfen ein bisschen, aber ja, ist nicht die besten Voraussetzungen dafür und da war ich auch immer sehr untalentiert.
Deine Freundin, hast du gesagt, ihr wohnt jetzt hier zusammen, sie kommt ja hier aus der Ecke, grob, oder?
Sie kommt aus der Pfalz, an der Weinstraße, Grünstadt.
Aber ihr habt euch nicht hier kennengelernt?
Nee, haben wir nicht. Haben
okay. Wir, ja. Oben im Norden habt ihr euch, glaube ich, kennengelernt. War sie auch ein Faktor dann, dafür, dass du hier in die Region gewechselt bist?
Nein, weil sie hat, ja, bei ihr ist es generell eigentlich so, sie hat eher ein bisschen Fernweh, also wenn ich ein bisschen Heimweh habe, dann hat sie eher ein bisschen Fernweh und deshalb war es für sie fast schwierig, irgendwo hinzuziehen, wo sie eigentlich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eigentlich mein Zuhause und eigentlich bin ich noch nicht in dem Alter, jetzt hier wieder zu wohnen. Aber sie freut sich auch, jetzt hier zu sein und kann sich, glaube ich, dann auch mit Heidelberg, wo wir jetzt wohnen, arrangieren. Das schon. Aber natürlich ist es wichtig, dass sie auch, das ist mir auch besonders wichtig, dass sie halt auch hier ihr eigenes Leben entwickelt und nicht nur meinetwegen hier ist, weil dann wird es auch schwierig, glaube ich. Und das, ich glaube aber, die Voraussetzungen sind schon hier und das machen wir schon und das macht sie schon.
Also Heidelberg ist eine geile Stadt zum Wohnen. Es gibt allerdings Tage, jetzt nach Corona werden die auch wieder kommen, wo man vielleicht nicht in die Innenstadt gehen sollte, weil es da überfüllt ist von Touristen. Den Fehler habe ich nämlich tatsächlich auch schon mal gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du in dieser ersten Folge der dritten Staffel unseres neuen Podcasts Löwenfunk am Start warst. Da muss ich mich jetzt auch erstmal noch dran gewöhnen, dass wir den Namen geändert haben. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten natürlich sportlich vor allen Dingen weiterhin so viel Spaß haben. Ich habe das am Sonntag ja auch in der Arena gesagt. Ich glaube, dass wir mit euch als Mannschaft dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß haben werden. Und freuen uns darauf und sind mal sehr gespannt. Dann ist ja Heidelberg SNP Dom für dich jetzt nahezu ein Heimspiel, wenn man mal vom Wohnort
perfekt
ausgeht. Ja, aber bist du schon mal dran vorbeigefahren?
Ich war fast jeden Tag.
Okay. Wird auf jeden Fall cool, deswegen lasst mich diese Chance nochmal ganz kurz nutzen, nochmal dran zu erinnern. Kauft euch Karten, wir spielen am 21.09. gegen Benfica Lissabon. Hinspiel, zweite Qualifikationsrunde für die European League und da müssen wir abliefern, da müssen wir ein kleines Polster uns bauen, damit das auswärts so entspannt wie möglich für euch wird. Vielen, vielen Dank an dich, Juri. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage und wir hören uns wieder in 14 Tagen ungefähr und dann zu Gast, ich habe schon verraten, Antti Schmid, der zweitbeliebteste Schweizer nach DJ Bobo. Also, folgt uns, abonniert uns und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.